Deutschlandfunk.
Manchmal ist Wirtschaft wie ein lauer Sommerabend bei Pastis und Boule-Spielen.
Der Northvolt-Chef wollte Boseln, die traditionelle Wurfsportart in Dithmarschen.
Der Chef der großen europäischen Autobatteriehoffnung, der Chef von Northvolt, wollte also Boseln beim Baustart für die Batteriefabrik von Northvolt in Schleswig-Holstein. Im Frühjahr 2024 war das. Boseln ist ja sowas wie norddeutsches Boule-Spielen mit ein bisschen mehr Bier als Pastis, aber ist vielleicht auch egal, denn mittlerweile ist Northvolt pleite gegangen.
Northvolt, the Swedish battery maker, has just filed for bankruptcy.
Die Zukunft der Autoindustrie. Und irgendwie läuft das nicht in Deutschland. Und vielleicht läuft es auch gar nicht in ganz Europa. Wie in vielen anderen Branchen haben auch bei Batterien chinesische Hersteller die Nase vorn. BYD zum Beispiel, die stellen selbst Autos her, aber eben auch Batterien. Oder CATL, der Weltmarktführer bei Elektroautobatterien.
Das ist jetzt hier der Red Zone Bereich, den nennen wir so. Das Unternehmen ist aufgeteilt in drei Bereiche. Einmal Green, Yellow and Red. Und Red ist der Top-Secret-Bereich, wo nur Leute mit besonderer Berechtigung den Zutritt haben.
Und dieser Weltmarktführer, CATL, von uns manchmal auch liebevoll Kattel genannt, produziert nicht nur in China, sondern eben auch in einer deutschen Kleinstadt in Thüringen.
Deutschlandfunk Nova.
What the Wirtschaft? Mit Bochon Kim und Markus Wolf.
Gott boselt nicht, liebe Freunde. Willkommen zu einer neuen Folge What the Wirtschaft, eurem Podcast über friesische Kugelsportarten und Wirtschaftsfragen aus der ganzen Welt, alle zwei Wochen bei Deutschlandfunk Nova. Wir gehen direkt rein mit Bochon Kim, Bo.
Und Markus Wolf. Markus.
Hallo.
Hallo. So, ja, Markus, wir sitzen ja schon länger am Thema Batterien. Nicht nur, weil wir alle mit riesigen Boomboxen Sabrina Carpenter in der Fußgängerzone blasten wollen oder sagen wir mal, ich das möchte oder dachten, dass ein Staubsauger ohne Kabel doch eigentlich ziemlich praktisch ist, weil man diesen gottverdammten Kabelsalat dann nicht hat. Nein, sondern weil mittlerweile auch sowas wie ein Auto von einer Batterie bewegt werden soll. Und warum ist das wirtschaftlich interessant, fragt ihr euch vielleicht? Zum einen, weil die Batterie knapp ein Viertel des Wertes eines E-Autos ausmacht. Das heißt, wenn man mit irgendwas Geld macht bei einem E-Auto, dann ist es vor allem die Batterie. Und wenn man die nicht selbst herstellt, dann könnte es sein, dass das eigene Business, looking at you Germany, nicht mehr läuft. Und zweiter Grund dafür, warum das interessant für uns ist, ist, dass offensichtlich chinesische Hersteller hier einen extremen Vorsprung haben.
Ja. Und ein Indiz für diese These ist sicherlich die Pleite mehrerer Batterie-Großprojekte in Europa. Northvolt haben wir schon gehört. Mhm. Riesenerwartungen, Riesenförderung auch und Riesenenttäuschung.
Ja.
Und es gab ja noch andere. Cellforce ist ein anderer Name. Tochter von Porsche war das, auch aufgegebenes Projekt. Und deshalb wollen wir in dieser Folge rausfinden, warum ist das offensichtlich so schwer und warum hat Europa hier so einen Rückstand und wie hat es dieses eine chinesische Unternehmen CATL geschafft, sowohl die Technologie hinzubekommen, also die Chemie hinter den Batterien, als auch ein Business aufzubauen, das offensichtlich funktioniert.
Dazu muss man sagen, dieser Aufstieg von CATL aka Kattel ist nicht ohne Kritik geblieben. Da regt sich Widerstand. Unter anderem bekommt das Unternehmen offensichtlich recht hohe Subventionen vom chinesischen Staat. So oder so, es lohnt sich, CATL mal genauer in dieser Folge anzuschauen, mal auch so ein bisschen unter die Fassade zu gucken.
Ja, und die Folge, muss man vielleicht noch sagen, hat eine längere Vorgeschichte als sonst. Wir haben uns schon länger darum bemüht, dieses Werk von CATL in Thüringen mal zu besuchen. Es gibt es ja auch gar nicht so oft, dass ein chinesischer Großkonzern gar nicht exportiert nach Deutschland, sondern hier produziert. Das hat sich über mehrere Monate gar nicht so easy herausgestellt, weil es A, natürlich ein riesiges Unternehmen ist, aber auch ein chinesisches Unternehmen, wo es sozusagen auch erstmal freigegeben werden muss oder so. Und B, es natürlich auch um Industriegeheimnisse geht und man nicht alle Bereiche von so einer Fabrik besuchen kann. Aber wenn man mit Audio ja meistens Industriegeheimnisse nicht ganz so gut aufzeichnen kann, hat es jetzt am Ende geklappt.
Du machst es spannend.
Hier können wir, glaube ich, nicht filmen.
Ja, ich war Anfang November in Arnstadt in Thüringen, das ist südlich von Erfurt und man hört schon, da war noch ein Kamerateam dabei, die allerdings mussten doch deutlich mehr aufpassen, was sie filmen durften und was nicht. Bei dieser Batteriefabrik von CATL, die Thüringer sagen auch liebevoll Kattel, auch in englischsprachigen Podcasts hört man teilweise Kettle, also es ist jetzt nicht total eindeutig, die Mitarbeiter sagen aber alle, es heißt auf jeden Fall CATL, sprechen wir im Prinzip von zwei riesigen Komplexen bei dieser Fabrik. Typisch Industriegebiet, links und rechts riesige abgezäunte Industriegelände, in der Mitte eine Straße und in dem einen Komplex im Industriegebiet findet die Produktion der Batterien statt, also wo die Zellchemie-Magie passiert. Manche sprechen da von einem Thermomix, wo einzelne Zutaten reingeworfen werden und am Ende kommen die einzelnen Elemente einer Batterie raus. Da entstehen also kleine Teilelemente, die zum Teil die Größe von unseren normalen Batterien haben, also so kleine zylinderförmige, oder zum Teil eher so die Größe von VHS-Kassetten, wo der Vergleich...
Also bei Thermomix hattest du mich komplett. VHS-Kassetten für alle Leute, die das nicht kennen. Ich glaube, so zwei iPhones würden die Größe ein bisschen, ja, auch gut beschreiben, ne, Markus?
Nicht ganz sicher, aber eher so ein großes Sachbuch-Hardcover oder so. Das ist,
oder halt eine VHS-Kassette, das, was man normalerweise in der Hand hat.
Das sind dann auf jeden Fall Elemente, die dann wiederum in größere Elemente zusammengebaut werden. Das passiert dann nämlich auch in dem anderen Produktionsteil, wo die Einzelteile zu einem größeren Pack zusammengeleimt werden. Wir nennen es mal die Klebefabrik. Da durften wir rein und da wird getestet auch auf der Seite, wie die Batterien performen.
Und die Lautstärke hier ist wegen den Lade-Endladegeräten. Seht ihr? Genau, um den Strom halt zu generieren, der rein und raus geht, braucht man halt eine gewisse Leistung. Ist ja auch wie bei einem Rechner, ne? Wenn du einen Computer hast, eine Runde zockst, dann hört man ja auch durch einen Lüfter dieses Geräusch und das ist halt hier enormer. Deshalb haben wir jetzt hier auch wärmer.
Das ist Stefan Gehler, studierter Elektroingenieur, ein junger Typ, der da im Testzentrum von CATL arbeitet. Warum ist dieses Testzentrum interessant? Weil das Testen schon darauf hinweist, was in dieser Branche in der Batteriezellenproduktion ganz allgemein wichtig ist, nämlich, dass man sich auf das Material, was man produziert, auf diese Batteriezelle verlassen kann.
Also wir haben einmal das Lade-Endladegerät und einmal die Klimakammer. Mithilfe der Klimakammer können wir eine Temperatur von minus 40 bis 100 Grad simulieren. Und mit dem Lade-Entladegerät können wir unsere Zellen, also unsere Batterien, beladen und entladen. Das Schöne bei unserem Labor ist, dass wir in kürzester Zeit, also in wenigen Wochen bis Monaten, den gesamten Lebenszyklus von einer Batteriezelle bzw. im übertragenen Sinne einem Elektroauto zu testen. Dabei kann man sich das so vorstellen, dass man in wenigen Wochen mehrere Zehntausende gefahrene Kilometer bei uns im Labor simulieren kann.
So, das ist das eine, was dort interessant ist. CATL baut dieses Testzentrum auch weiter aus und testet dort die Batterien, die sie in Europa bauen für die großen Autohersteller. Und ein zweites Ding dort ist Automatisierung oder die Protagonisten von so einer Automatisierung, nämlich Roboter. Und da wurde es dann noch lauter.
Läuft. Das ist ein vollautomatisierter Prozess.
Das ist jetzt Amjad Abidallah, 26 Jahre, Schichtleiter in der Produktion. Und er beaufsichtigt also ein Team von Leuten und die wiederum beaufsichtigen Maschinen.
Bisschen Matrix.
Das heißt, wir haben zwar auch manuelle Stationen, wie Sie hier unten rechts die Mitarbeiter sehen. Das ist eine der manuellen Stationen. Aber sonst ist das ein vollautomatisierter Prozess. Wir haben insgesamt 13 Roboter, die Sie hier unten links sehen.
So, also an dieser Station steht der eine Roboterarm, der so ein bisschen aussieht wie der Arm eines unter dem Boden liegenden Riesen, der so nach oben greift und dann ein Batteriemodul in der Hand hält. Und der andere Arm trägt dann Kleber auf und beide zusammen drücken dann diese Batteriemodule zusammen.
Markus, jetzt erzähl mal, war das für dich so ein bisschen, also war das eher so Fantasy-Level? War das irgendwie Paradies oder war das schon wieder gruselig?
Ich muss sagen, ich bin gar nicht so oft in so automatisierten Fabriken. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
War ich noch nie.
Man hat selten so eine Reportagetermine. Und klar, also auch die deutsche Autoindustrie, wissen wir aus manchen so Fernsehbeiträgen, das sieht ähnlich aus, aber es ist dann doch ein bisschen dystopisch.
Reden die Roboter miteinander?
Sie tauschen, glaube ich, Informationen aus. Und es ist halt schon interessant, weil komplett drumherum, um die Produktionsstraße, Linie sozusagen, ist ein Zaun und die Menschen sind eher außerhalb und gehen gelegentlich rein, um da irgendwas zu reparieren. Das sind also die Themen Automatisierung, Testen und bei CATL auch Forschung und Entwicklung. Ist das also das Geheimnis hinter dem Aufstieg dieses Unternehmens?
Ja, und um CATL oder CATL zu verstehen, da muss man ein bisschen in die Historie reingraben. Und wir hören dazu mal Robin Seng, den Chef von CATL, in einem Interview mit einer norwegischen Investmentbank.
Yes, this is a noon time. Usually we sleep maybe 30 minutes in office, yes.
So ein kleiner Nap, 30 Minuten im Office, das kann anscheinend Wunder bewirken, ne?
Vielleicht ist das also das Geheimnis hinter dem Aufstieg.
Bock einzuschlafen?
1 p.m., something like that. Start sleeping, maybe 30 minutes. It's good enough to recover.
Hört man nicht so oft von den Chefs großer internationaler Unternehmen, dass sie nappen.
Eine kleine Batterienpause einlegen.
Aha. So, aber Pausen haben CATL vermutlich nicht dorthin gebracht, wo sie heute stehen.
Ne. Um zu verstehen, wie dieses Unternehmen mit nur, und Betonung liegt ja tatsächlich auf nur, 14 Jahren. Also in anderen Worten, das wäre vielleicht eine Teenager-Company, plötzlich die Batterienversorgung der Welt dominiert, müssen wir ein bisschen zurückspulen.
Ja, bevor CATL in Thüringen Batterien für Elektroautos gebaut hat, hat der Gründer Robin Zeng erstmal sehr kleine Akkus gebaut für Elektronik. Ende der 90er wird er einer der Chefs in einer Firma namens ATL, Amperex Technology Limited. Das ist eine Zeit, wo Batterien vor allem in kleinen Geräten genutzt wurden, zum Beispiel in CD-Playern oder eben auch damals der ganz heiße Scheiß, der iPod, der dann kam. Anfang der 2000er wurde ATL der Zulieferer für Apples iPod.
Und ganz ehrlich, alle wollten einen iPod haben. Und damit haben Zeng und seine Firma auch ziemlich viel Erfolg. 2005 kommt da nochmal ein Gamechanger. Ein japanischer Konzern kauft ATL. Und der Fokus, der liegt ziemlich schnell auf dem Gerät, das ihr möglicherweise gerade alle in der Hand habt und unser aller Leben massiv prägt. Smartphones. Genauer gesagt, Smartphone-Batterien.
Ja, und in den Jahren danach wird ATL Lieferant für die zwei wohl wichtigsten und größten Smartphone-Hersteller der Zeit, Apple und Samsung. Das heißt, sie schaffen auch so ein bisschen für große Konzerne in sehr großer Stückzahl Batterien sehr zuverlässig zu bauen. Und interessant ist ein Stück weit, dass hier auch eine Strategie sichtbar wird, die auch sehr viele andere chinesische Firmen hatten. Man hat teilweise, weil man aufgekauft wurde oder weil man Kooperationen hat, eine Kooperation mit großen japanischen Firmen, großen deutschen Firmen, lockt die an, holt sich das Wissen rein, hat dann zum Teil auch die Umgebung und, sag ich mal, Hochschulen oder so und die Fachkräfte, die darin arbeiten. Und Stück für Stück baut man sich dann eigene Firmen und Expertise auf in dem Bereich.
Voll. Und ich glaube, wir verraten auch noch nicht zu viel, wenn wir sagen, so baust du dir ein Weltimperium. Naja, irgendwie scheint Robin Zeng das erstmal aber nicht zu reichen. Nach ATL kommt, surprise, surprise, 2011, CATL. Ich sag ja immer, never change a running name bis Team. Und dieses Mal ist der Fokus aber ein bisschen größere Batterien als die Smartphone-Dinger, Autobatterien.
Und das Ganze kommt auch zur richtigen Zeit, denn parallel läuft in Peking ein ganz großes industriepolitisches Experiment. Die chinesische Staatsführung will nämlich den nächsten Schritt fürs gesamte Land machen. Man will jetzt nicht mehr nur die günstige Werkbank sein für Hersteller aus anderen Ländern, wo man sagt, okay, wir haben günstige Lohnkosten, kommt zu uns, wir produzieren das für euch, sondern man will vielleicht auch ähnlich wie Taiwan oder Südkorea jetzt eigene Unternehmen gezielt groß machen. Und dafür sucht man sich gezielt Sektoren aus, also Branchen, wo man denkt, da kann man jetzt tatsächlich anderen Ländern den Rang ablaufen. Da sind die anderen Länder vielleicht auch noch nicht so weit, wie man selber kommen kann. Und die Wahl fällt schon in den frühen 2000er Jahren. Da produziert ATL also noch Batterien für Kleinstgeräte auf E-Autos und E-Busse.
Ja, und das kommt auch ganz praktisch, weil Olympia findet ja in Peking 2008 statt. Und da sollten dann schon E-Busse die Teams herumfahren. Also das ist eine der staatlichen Strategien und der Wunsch, wir wollen jetzt hier E-Autos und E-Busse und das soll funktionieren. Das andere ist in China ja immer, man hat einfach einen riesigen nationalen Markt. Denn wenn China sagt, hey, wir geben euch Kaufanreize, damit Kommunen jetzt auf einen E-Bus zum Beispiel umrüsten oder damit Verbraucher sich ein Elektroauto aus China kaufen, dann sprechen wir schnell von Millionen Stückzahlen. Da leben nun mal sehr, sehr, sehr viele Menschen. Diese Subventionen, die sind ein Thema auch bei CATL. Ab 2016 gab es in China Kaufprämien zum Beispiel nur noch für Autos, die Batterien von bestimmten chinesischen Herstellern nutzen. Darunter, surprise, surprise, CATL und BYD.
Und das heißt eben auch, westliche Hersteller, die in China E-Autos verkaufen wollen und wollten, zum Beispiel BMW, brauchten plötzlich chinesische Batterien. Und CATL nutzt genau diesen Moment. Sie investieren sehr stark in Forschung und Entwicklung, bauen hunderte Ingenieure auf oder stellen die ein und werden sehr schnell zum wichtigsten Partner für Firmen wie Volkswagen, BMW oder Tesla und auch sehr viele chinesische Marken.
Das ist das eine. Das andere ist allerdings, diese Subventionen hätten jetzt auf dem Papier erstmal alle Batterienhersteller aus China bekommen können. Es braucht dann schon auch die Fähigkeit, eine Produktion Stück für Stück effizienter zu machen und dann auch Umsatz und Gewinn mit eben so einer Batterie zu machen.
Und dafür müssen eben über Jahre einzelne Details am Produktionsprozess verändert werden. Es braucht Forschung und Entwicklung, damit man vielleicht auch Batterien herstellt, die ein Auto weiter fahren lassen oder die schneller laden. Und heute kommt mehr als ein Drittel der weltweit eingebauten E-Auto-Batterien von CATL, je nach Quelle so um die 37-38%.
Also Leute, mehr als ein Drittel der weltweit eingebauten E-Auto-Batterien. Ich find's krass. Ich find's ein bisschen erschreckend. Ich find's krass. Irgendwie auch bewundernswert. Und man muss ja sagen, klar, es gibt diesen Punkt 1, staatliche Strategien und Kaufprämien mit einem riesigen Inlandsmarkt. Dann natürlich den zweiten Punkt, dass man es auch als Unternehmen hinbekommen muss, zuverlässig Batterien zu verkaufen und zu produzieren. Und dann kommt man zum dritten Punkt. Das ist das, was man vielleicht manchmal so ein Ecosystem von einer neuen Industrie nennt. Irgendwer muss am Ende des Tages in dieser Fabrik arbeiten, diese Batterien herstellen. Es braucht die Leute, die Zauberwort Fachkräfte. Und da ist es so, dass ironischerweise diese Zukunftstechnologie lange Zeit in den USA und in Europa eher maximal belächelt wurde. Und da hat Robin Zeng auch so seine 2-3 Cents zu geben.
Almost 12 years ago, when Angela Merkel visited China, we have some discussions among that. At that time, the German people already thinking about how, why they cannot make a good batteries, because they make a very good engines, they make a very good gearbox. So, you know, German people think they can make very good batteries. That's why when we have some discussions on that, I told them, unfortunately, China have a lot of universities still working on electrical chemical.
Robin Zeng erzählt also, dass schon vor Jahren, noch unter Angela Merkel, es die deutsche Erkenntnis gab, Batterien können wir nicht so gut, Motoren und Getriebe gar kein Ding. Und Zeng sagt, das liegt auch daran, dass China, und er sagt ja still, also noch, eine Menge Unis hat, die sich auf Batterien und eben auch auf Elektrochemie konzentrieren.
China have a lot of universities still working on electrical chemical. So usually electrical chemistry is a very low end people looking at. Because if you graduate from electrical chemistry, you cannot find a good job, you know?
Ja, was er da so ein bisschen sagt, geht ja in die Richtung, also diese, sagen wir mal, Basic-Naturwissenschaften will keiner machen. Finance, IT, Jura klingt anscheinend ein bisschen sexier für die meisten Menschen.
Ja, also ich fand die Perspektive zumindest interessant, dass man sich auch in die Lage von Studierenden dieser Fächer hineinversetzt. Und da fragen sich natürlich viele Leute in den USA, aber auch in Europa, was kann ich später anfangen mit dem, was ich studiere? Und da war Batterietechnik eben nicht das Fach, wo die Studierenden sich hinorientiert haben.
Ja, und wenn die ganzen Firmen hier pleite gehen, ist es wahrscheinlich auch immer noch nicht so interessant.
I know, United States, a lot of good universities and the students, they don't want to focus on this. They want to focus on finance, focus on semiconductors. They need to get a higher pay from the lease.
Ja, follow the money, Batterien, Weisheiten vom Batterienkönig Robin Zeng. Statt sich auf die, sagen wir mal, großen Bereiche wie Finance oder eben halt auch die Chipindustrie zu stürzen, empfiehlt er back to the basics, back an die Uni-Werkbank. Leute, studiert mal lieber sowas wie Elektrochemie, lernt, wie Batterien funktionieren. Sonst müsst ihr halt das Feld China überlassen, weil da gibt's genug Leute, die sagen, yo, machen.
Also, jetzt haben wir diesen Aufstieg von CATL von einem kleinen Zulieferer für andere Firmen zu einem der weltweit wichtigsten Hersteller in der Batteriebranche, in der Zukunftstechnologie verstanden. Manchmal braucht es einfach einen Plan, vielleicht auch Flexibilität, Elektrochemie-Nerds, irgendwo auch eine Vision und einen Staat, der sehr viel Geld reinbuttert, wo sich eben neue Märkte auftun. Und jetzt ist die Frage aber, kann Europa das auch? Oder muss man nach der Pleite bei Northvolt sagen, wir geben auf und kaufen einfach die Batterien für unsere Autos zu und das passt dann?
Fragen wir Achim Kampka, der ist Professor für Elektromobilproduktion an der RWTH Aachen. Sagen wir mal so, anscheinend gibt es in Deutschland doch noch Leute, die sagen, das ist cool, das ist sexy, das machen wir. Wir haben einen gefunden, Markus.
Ja, absolut.
Und der hat ganz gut das beschrieben, was wir gerade bei Robin Zeng gehört haben. Batterien und Zellchemie, die waren einfach eine Zeit lang einfach nicht geil. Das war nicht sexy in Deutschland, Europa. Da hat keiner gesagt so, ey, voll cool, will ich machen, mein Studiengang.
In den 70er Jahren, da gab es ja schon mal einiges und einige Ideen und dann ist viel eingestellt worden. Dann war eine Zeit lang auch Chemie in Deutschland nicht so besonders beliebt. Kann ich mich auch als junger Mensch noch daran erinnern, dass man das am liebsten alles raushaben wollte. Also Chemie war so in meiner Jugend eher was Böses, ne? Also so Chemie ist schlecht. Ne? Gut, kann man ja auch darüber diskutieren. Aber das alles hat dazu geführt, dass wir lange Zeit da nur sehr wenige hatten, die sich damit auseinandergesetzt haben.
Markus, brauchen wir eine Reality-TV-Show, wo Chemie-Bachelor ihre Geliebte finden müssen?
Anderes Thema. Anderes Thema für eine andere Folge. Aber weil er es gerade so beiläufig erzählt hat, und ich finde es schon einen ordentlichen What-the-fuck-Moment, tatsächlich hat zum Beispiel Volkswagen in den 70er Jahren ein Elektroauto entworfen, den VW Elektrogolf 1. Das war im Prinzip die Antwort auf die Ölkrise damals, auf die 70er Jahre Ölkrise. Nur es hat nicht dazu geführt, dass hier dauerhaft etwas aufgebaut wurde bei Volkswagen. Also es gab Leerlauf in Sachen Batterieauto bis in die 2000er Jahre und jetzt hängt man eben hinterher.
Und dann so nach 2005, 2010 fing das ja an, dass wir dann auch in der Politik gesagt haben, oh doch, ist doch ein wichtiges, gutes Thema. Und dann haben wir Ressourcen da reingepackt, also in der Forschung und Entwicklung. Und da hat sich schon gezeigt, dass wir eine gute Aufholjagd hinbekommen haben, wenn man schaut, nicht nur Veröffentlichungen, sondern auch Kooperationen und Diskussionen, die geführt werden. spielen wir an vielen Ecken, was Forschung angeht, wieder auf Augenhöhe mit. Nicht in allen Bereichen, aber in etlichen ausgewählten schon oder können zumindest gut mitreden. So, und bis sich das aber schlussendlich dann niederschlägt in Wirtschaft, dauert das eben eine Zeit.
Also, man hat den Eindruck, es gibt zwei Faktoren, die beim Aufholen des chinesischen Vorsprungs eine Rolle spielen. Überhaupt wieder sowas wie eine Forschungsumgebung hier aufzubauen. Und, zweites Thema, ist dann wohl eher Geduld. Und die, sagt Achim Kamka, die hatte Northvolt eben nicht.
Bei Northvolt ist es aus meiner Sicht so, dass man viele Dinge versucht hat, gleichzeitig nach vorne zu bringen und dafür nicht die entsprechenden Ressourcen hat. Man hat versucht, mehrere Werke gleichzeitig hochzuziehen, obwohl man vorher eben noch nicht eine längere Phase hatte, wo man in kleineren Serien einfach mal produziert und von da auch das skaliert, sondern man ist quasi wie so ein Schalter umzulegen von 0 auf 1 und dann auch noch gleichzeitig mit verschiedenen Werken, mit unterschiedlichen Technologien, mit einem neuen Team. Und das dann in einer recht sportlichen Zeit, also als Plan, ne, wofür man Geld schlussendlich hatte.
Also von 0 auf 100 eine Produktion hochzuziehen in so einem Bereich, der extrem anfällig ist für Fehler, das ist halt schon schwierig.
Ja, und das ist, glaube ich, auch das Interessante an der Batterieproduktion. Es ist eben nicht wie eine Essenslieferplattform oder ein Online-Service, wo man sehr große Ankündigungen machen kann. Dann sagt man, wird ganz schnell der Marktführer. Wenn man eine Batterie in ein Auto baut, dann muss die ja nach 5 bis 10 bis 15 Jahren noch zuverlässig fahren. Das heißt, wenn ich hier zu schnell bin und dann doch irgendwo ein Fehler auftaucht, dann springen mir reihenweise die Kunden ab. Und das haben wir vorhin ja schon beim Aufstieg von CATL oder ATL gehört. Die haben langsam das hochgefahren, waren dann auch schon relativ erfahren darin, ganz große Stückzahlen hochskaliert zu produzieren. Und das ist etwas, das sagt jetzt auch Achim Kamka und sagen auch sehr viele Experten zu Northvolt, da wollte man zu viel zu schnell. Es wird also, kann man sagen, ein Marathon werden, in Europa Batterieproduktion aufzubauen. Und vielleicht, ganz vielleicht, muss man sich beim Hochfahren dieser Branche sogar was abschauen von China.
Wenn ich jetzt mal umdrehe, ein paar Jahre zurückgehe, für andere Industriegüter war die chinesische Strategie, sich ja europäische Unternehmen zu holen, die dazu zu bewegen, Standorte aufzubauen in China. Und dann hat man davon gelernt, die Mitarbeiter haben mal gewechselt und so weiter. Wir haben da ja immer so einen negativen Blick drauf gehabt, war aber eine kluge Strategie. Und dann hat man eben angefangen, auch eigene Unternehmen aufzubauen und zu unterstützen. Also meine Meinung ist, dass so eine Doppelstrategie eben auch sinnvoll wäre. Das heißt, mehr Anreize zu bringen, dass sich Unternehmen, die wirklich schon Zellen produzieren können und das im großen Maße tun, wirklich nach Europa kommen. Und wenn man das dann klug macht und flankiert mit eben über Nischen zum Beispiel eigene Zellproduktion schlussendlich aufzubauen und ich das dann miteinander kombiniere, ne, und genauso andersrum haben es eben die Chinesen auch gemacht, das halte ich für eine kluge Strategie. Und die müsste man aber dann entsprechend halt abstimmen und für sich auch so vornehmen. Ne? Und da geht es erstmal grundsätzlich aus Sicht Politik darum, die Rahmenbedingungen so zu machen, dass es sinnvoll ist, grundsätzlich sinnvoll ist, in Europa Zellen zu produzieren. Egal durch wen.
Also es braucht wie beim Boseln einfach den Blick auf den Long Run in diesem Sektor. Man muss dazu sagen, es gibt andere Großprojekte, auch von deutschen Herstellern mittlerweile, die versuchen, in diesem Markt Fuß zu fassen. Unter anderem hat Volkswagen eine Tochter, PowerCo, die in Salzgitter, in Spanien und in Kanada Werke hochziehen und auch schon produzieren. Nicht alle Batteriehersteller wollen aber direkt alles, also sozusagen selber das Vormaterial produzieren, selber alles zusammenbauen, sondern sie kaufen einzelne Teile zu und vielleicht ist es so Stück für Stück, dass diese Firmen es doch schaffen, ein bisschen die Nase wieder vorn zu haben im globalen Batteriewettrennen.
Ohne jetzt auf das Klischee Made in Germany pochen zu wollen, auf dem E-Autofahrt waren wir schon verdammt früh, so früh, dass die meisten Leute, die uns hier hören, wahrscheinlich nicht mal geboren waren. Ja, und dann kam nix. Made in Germany, passed by China. Und so lässt sich das kurz und knapp relativ gut zusammenfassen. Und während wir jetzt gefühlt erst in den vergangenen Jahren eine ernsthafte Konversation zu E-Autos haben, düst China einfach an uns vorbei. Bummer. Markus, ob Robin Zhang in seiner Nap-Pause auch schon mal gebusselt hat? Wir werden es wohl nie erfahren. Ich glaube, wenn es eine Person gibt, die ihm diese Frage stellen wird, dann du. Aber chances are high, dass er an DATL, EATL, WATL etc. arbeitet. Ja,
Ich habe lange für den gebraucht, um diesen Witz zu verstehen. Ich habe lange ja gedacht, Batteriesektor ist irgendwie recht dröge. Und ich muss sagen, man erkennt aber hier doch recht interessante Sachen für die Beschäftigung mit einzelnen Branchen. Dieser Begriff, den wir genannt haben, Ecosystem oder so ein Netzwerk aus Forschung, Firmen und Kunden, das langsam wächst, das sieht man in China bei vielen Branchen schon. Und man könnte jetzt auch sagen, diese jungen Leute, die da bei CATL in Thüringen arbeiten, sind natürlich auch potenziell Arbeitskräfte dann für andere Firmen, für deutsche Firmen oder andere Hersteller, die in die Batterieindustrie gehen. Man sieht auf jeden Fall bei CATL, der Erfolg so einer Firma ist kein Zufall. Es geht nicht nur um Technologie, sondern auch um eine langfristige Vision. Ich habe jetzt noch mal ein paar Zahlen, die ich interessant fand in der Beschäftigung. 2008 haben Lithiumbatterien mehr als 1000 Dollar pro Kilowattstunde gekostet. Mittlerweile ungefähr 115 Dollar pro Kilowattstunde. Also schon mal fast ein Zehntel nur noch des Preises. Da sieht man auch, wie hart dieser Kampf wird, da überhaupt Geld mitzumachen und dass man das Geld eher macht in so einer ganz großen Stückzahl.
Aber auch, wie schnell das geht mit der Forschung. Also
absolut.
Das ist schon krass.
Absolut. Und jetzt hat CATL auch noch angekündigt, eine Batterie zu entwickeln mit einer anderen Technologie, ich erspare euch jetzt die Details, eine andere Batterie zu entwickeln, die nur noch 19 US-Dollar pro Kilowattstunde kostet. Also wiederum fast nur ein Fünftel des Preises. Deswegen wird dieses Wettrennen weiter sehr doll davon abhängen, wer bei der Technologie es hinkriegt, auch sehr günstig zu produzieren.
Voll, es ist und bleibt hart. Und irgendwie, es tut ja auch ein bisschen weh zu sehen, dass die Batterieindustrie in Europa so völlig hinterherhängt. Wahrscheinlich auch, weil China einen langfristigen Plan eben verfolgt hat und eben diese Vision hatte, nicht einfach nur Produktionskapazitäten aufzubauen, sondern eben auch strategisch zu investieren, bestimmte Innovationen wie eben Batterien zu fördern und damit den Weltmarkt der E-Autos zu erobern. Und ähnlich wie bei unserer Korea-Folge, die ihr euch unbedingt anhören müsst, ist das auch wieder ein Beispiel für gezielte staatliche Industriepolitik, die offensichtlich einfach funktioniert hat. Egal, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, Fakt ist, in jedem dritten E-Auto ist eine CATL-Batterie drin.
Man muss auch nochmal sagen, für eine Stadt wie Arnstadt, das ist die Stadt in Thüringen, oder auch eine Stadt wie Salzgitter, wo VW jetzt eine riesige neue Produktionslinie aufbaut für Batterien, ist es natürlich auch ein Segen, dass hier einfach lokale Industrieproduktion stattfindet, eigentlich egal von wem.
Und jetzt nochmal mit Blick auf Thüringen, Markus, als allerletzte Frage an dich. Wird Thüringen da einem seiner Slogans "Hier hat Zukunft Tradition" gerecht?
Ich muss ja sagen, ich finde diese Slogans immer schon sehr seltsam und ich glaube auch jedes Bundesland nimmt einfach irgendwelche random
das
Slogans.
Das ist Thüringen?
An. Ja.
Ja, aber gut. Immerhin. Wir sehen einen Willen.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne eine Bewertung oder schreibt uns eine Nachricht an whatthewirtschaft@deutschlandfunknova.de. Host der Folge waren Markus Wolf und Burchan Kim.
Faktencheck bei Jule Dieterle und Lino Kruckenberg.
Die Produktion hatte Alex Hart.
Redaktion Anne Göbel.
Und wir sagen tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.